Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Was hast du aktuell an Instagram, Social Media, TikTok, name it?
Boah, ich weiß nicht. Ich finde so diese ganzen Brüderie-Trends irgendwie crazy. Weiß nicht, wie es dir geht. Tradwives, Hardcore-Thema.
Ja, ich bin halt gerade ein bisschen in dieser Skinny-Talk-Bubble irgendwie abgedriftet. Und wenn ich noch einmal jemanden höre, das hat was mit dem Skinny-Mindset zu tun, du musst ein Skinny-Mindset haben, denke ich mir nur so, nein, du hast eine fucking Essstörung.
Es ist irgendwie wieder in, voll dünn zu sein, oder?
Es ist mega in, wieder voll dünn zu sein. Ich glaube, das hat ein bisschen diesen Ozempic-Wahn, der jetzt hier überschwappt. dem liegt das zugrunde. Und man darf halt auch nichts vergessen, immer wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, passieren solche Sachen. Also man muss sich mal das anschauen, so Trendentwicklungen, auch was so Miniskirts und Longskirts betrifft. Umso schwieriger die Wirtschaft, umso länger die Röcke.
Du meinst, dass die Leute dann wieder ein bisschen konservativer werden, damit sie wieder fitter für Business werden, so in die Richtung?
Nein, sondern sie haben ein Sicherheitsbedürfnis. Zum Beispiel, wir müssen uns einfach mal anschauen, zum Beispiel in den 1920er Jahren, bevor sozusagen die Wirtschaftskrise in der Zeit war, waren ja auch die Flapper Girls in. Es war ja eigentlich fast wie danach sozusagen in den 60ern, 70ern, wo ja im Übrigen auch die Röcke kürzer geworden sind, wo halt einfach so der Lifestyle gefeiert wurde. Man hat celebrated. Und dann gab es halt auch dieses Gegenpendant, das sich dann entwickelt hat, in diese Brüderie wieder rein. Und ich meine, wir wissen ja alle, was in den 40er Jahren in Österreich und Deutschland war. Da waren lange Röcke, züchtig angezogen, Mutter und Hausfrau seien wichtig. Und in den 20er Jahren war ja eigentlich schon, dass sich Frauen in die Arbeitswelt auch getraut haben oder halt mehr da verankert waren. Und
ja, ich glaube, wir bemerken jetzt echt so ein bisschen, weil wir jetzt auch erst einmal ein Interview zu dem Thema gehabt haben und auch eine Podcast-Podiumsdiskussion mit der kleinen Zeitung in Graz, wo es um das Thema feministischer Sex gegangen ist. Und ich glaube, wir sind da echt so ein bisschen auf diese ultimative Meinung gekommen, dass die Generation jetzt wieder so ein bisschen in die Brüderie abdriftet oder dass überhaupt alles wieder ein bisschen strikter wird, dass Sex gar nicht mehr so wichtig ist oder nicht so, ja, dass es auch gar nicht so cool ist, Sex zu haben, irgendwie so wie es bei uns war, wenn wir jung waren, war das halt irgendwie echt so, finde ich so omnipräsent und ich glaube, es ist jetzt gerade echt wieder so ein bisschen der Zeitgeist in Richtung Sicherheit, traditionelle Werte und das ist halt auch alles komplett eng mit der politischen Lage global verknüpft und ich beäugt das auch sehr kritisch. Ich finde es auch immer interessant, weil jetzt gerade in diesen Pride Months und Sommermonaten, da dürfen irgendwie unter Anführungszeichen die Outfits der Mädels auch wieder kürzer werden, aber so tendenziell gerade in Wien merkt man es schon auch, dass die Hemlines wieder länger werden und dass die Mädels auch oft eher wieder bedeckter herumlaufen. Ich glaube, so die Phase der mega kurzen Hotpants ist jetzt irgendwie gerade nicht so.
Ja, also ich habe mich ja wie in meinem Modedesign-Studium stark mit, wie Trends sich entwickeln und wann sich Trends wiederholen, beschäftigt, weil das ja auch wichtig ist, wenn du ein Modebusiness aufbaust, dass du halt mit Trends gehst. Und es ist halt einfach so, dass durch das, dass wir politisch ja auch immer konservativer werden, immer rechter, was passiert? Die rechten Parteien sind patriarchal. Also die sind die Verfechter des Patriarchats. Also was wollen sie machen? Sie wollen Frauen unsichtbar machen. Skinny Talk ist ja nichts anderes, als dass du beschäftigt bist, mit deinen Gedanken dünn zu sein.
Zu verschwinden,
dünn zu sein, nur noch mehr drüber nachzudenken, was du isst, dass du deine Pilates-Stündchen machst und dies und das. Aber was machst du, wenn du die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, nichts zu essen, du hast keine Energie, du nur beschäftigt bist, dich darum zu kümmern, wie du ausschaust und immer mehr ins Nichts zu enden? Naja, du bist mit deinem Mindset nicht dabei, vielleicht für deine Rechte zu kämpfen, vielleicht laut zu sein, sondern in Wahrheit wirst du getrimmt darauf, dass du unsichtbar wirst. Und mit dem langen Outfits und Co. geht das ja auch einher. Ich meine, umso bunter wir sind, umso mehr ist es unbequem für die Menschen. Und deswegen ist ja auch für mich der Pride Month einer der wichtigsten Monate, weil einfach da gezeigt wird, ich sage auch immer, Feminismus geht einher mit für alle da sein, inklusiv für alle da sein. Und ich finde es halt zum Beispiel, und das ist mir zum Beispiel etwas, was ich bei diesen Podiumsdiskussionen schon auch manchmal sagen muss, was mir ein bisschen am Arsch geht, dass es immer nur wir weißen Frauen da sitzen. Ich meine, ich bin so ein bisschen brown sugared hier, aber sorry to say, es sind trotzdem weiße Frauen, die reden. Und es ist deswegen auch nicht wirklich inklusiv in meinen Augen. Das ist a point.
Ja, es ist, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob Inklusion immer so funktioniert. Weil ich glaube, es ist so, also jede Gruppe hat auch so natürlich eigene Interessen. Und das ist ja auch der Sinn von einem intersektionalen Feminismus, dass er halt alles vereint. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das immer und zu jeder Zeit so verständlich ist für alle Leute. Weißt du, was ich meine?
Das auch, aber ich finde, es ist halt dementsprechend so wichtig, dass man es trotzdem, dass man Bühnen offen
hat. Das auf jeden Fall. Ja,
also ich finde, das ist halt manchmal ein bisschen schade. Ich finde auch, dass wir da ich glaube halt auch dadurch, dass wir jedes Jahr auch für die Pride etwas machen, eine Folge, uns immer was überlegen, versuchen wir ja auch, auch wenn wir beide in heterosexuellen Beziehungen sind, auch wenn ich bisexuell bin, aber halt in einer heterosexuellen Beziehung, wir versuchen trotzdem immer diese Bühne offen zu lassen und den Dialog zu suchen. Wir arbeiten ja auch, letztes Jahr haben wir auch mit dem AIDS-Hilfehaus in Kontakt getreten und so weiter. Also das sind sehr viele Sachen, die wir zum Beispiel trotzdem versuchen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, also warum ist es trotzdem oft die gleichen Gäste sind?
Ich will mich ja nicht weiß.
Ich will mich nicht beschweren. Ich meine, ich finde es voll cool, dass wir eingeladen werden. Also it's super nice, aber ich finde halt trotzdem es wichtig, halt die Repräsentanz, weil die Gesellschaft ist nicht nur weiß.
Nein, das sehe ich auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass einfach die Welt, die jetzt immer komplexer wird und die Leute, die immer mehr überfordert werden von allen Infos, von allen Seiten, über alle Kanäle, dass die Welt dadurch nur mehr fragmentiert und dass Lebensrealitäten nur mehr fragmentieren und dass die Leute dann für Dinge, die außerhalb ihrer Lebensrealität sind, gar nicht mehr so empfänglich sind. Und das auch teilweise nicht nachvollziehen und gar nicht verstehen können. Ich habe das auch oft so in Diskussionen mit Leuten von zu Hause ja oft mitbekommen, wenn ich da irgendwie mit Feminismus begriffen um mich geworfen habe, haben sie mich angeschaut wie ein Autobus, so, hä? Also, und dann habe ich mir oft gedacht, okay, sie sind nicht alle böse, sie sind nur oft blind. Und das ist natürlich auch irgendwo die Pflicht jedes Einzelnen, sich fortzubilden, weiterzubilden und Begrifflichkeiten zu recherchieren und irgendwie, sage ich mal, ja, die Arbeit selbst zu tun und nicht irgendwie, dass sie gemacht werden muss, gerade von marginalisierten Gruppen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Das, glaube ich, ist halt wirklich das ganze Jahr ein Riesenthema. Aber ich glaube, also ich glaube trotzdem, dass vieles nicht aus böser Absicht passiert, sondern einfach aus Dummheit auch oft. Und deswegen, ich bin eigentlich immer ein Fan davon, wenn man sie Inklusion auch so vornimmt, dass es halt nicht immer dann thematisiert wird. So, ich sehe das auch immer so ein bisschen, es ist als zweischneidiges Schwert, wenn alle Firmen gerade im Pride Month anfangen, dann queere Werbung zu schalten und davor nie und danach nie, sondern halt nur im Pride Month. Aber Sichtbarkeit ist es ja trotzdem auch. Also es ist halt irgendwie, wie wertet man das jetzt?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also beim Pride Month gibt es eine Firma und die, muss ich sagen, die ist mir extremst aufgefallen, weil sie hat die für mich heterosexuellsten Personen gewählt.
Für queere Werbung.
Für queere Werbung. Also,
oh Gott.
Und ich finde, nichts ist unangenehmer, als das so unkommentiert rauszuhauen. Man kann ja auch einfach sagen, ja, wir haben uns, also irgendwie in einen Kontext stellen, ja, ich bin ein Ally, aber das Problem ist, du musst halt durchgehend im Jahr ein Ally sein und nicht nur für deine Jahreskop auf einmal, ja, jetzt halte ich halt die Pride-Sachen in die Kamera. Und das hat mir, und das hat auch in der queeren Szene sehr negative Resonanz gezogen, weil sie davor gleiche Firma auch ein Diversitäts-Event hatte. Und ich habe mir dann nur gedacht, so schwierig, sehr schwierig, wenn man halt darüber redet, divers, und dann sind die Werbungen halt nicht so divers.
Ja, botschert, sagt man da auch, gell?
Ja, botschert. Und ja, ich sehe das leider sehr ähnlich, aber ich sehe das zum Beispiel auch, was Feminismus und Instagram und Social Media betrifft, auch ein sehr zweischneidiges Schwert.
Inwiefern?
Macht es feministische Arbeit greifbarer, öffentlicher. Man kriegt, man hat auch einfach die Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen, eben auch vielleicht jemanden vom Land, weil das ist vielleicht ein Thema, was in dem Umfeld nicht so besprochen wird.
Gleichzeitig, wenn halt so gelebt wird, ja.
Gleichzeitig macht es vieles auch sehr oberflächlich in meinen Augen. Und es wird sehr viel und gleich damit mit, ich sage jetzt mal bös gesagt, die Feminismuskeule draufgehauen. Und zum Beispiel, ich fand das ja von unserer Gesprächspartnerin sehr cool, dass sie gesagt hat, nicht alles an ihr ist feministisch. Und das darf auch sein. Und ich finde das voll, ich habe mich, das sage ich nämlich auch immer damals, wenn ich mir meine Gelnägel machen lassen. Habe ich nämlich auch gesagt, so, ja, gewisse Aspekte an mir sind definitiv nicht feministisch.
Bad Feminist.
Und ich finde es aber wichtig, darüber zu reden, aber es wird halt auch Schönheits-OPs werden halt dann, ja, es ist ja mein Körper, ich darf entscheiden und es wird so die Feminismuskeule draufgehalten. Maybe not. Maybe sollte man da vielleicht auch ein bisschen Abstand nehmen, was bedeutet Feminismus.
Ich finde, man sollte sie auch wirklich einmal davon verabschieden, dass Feminismus da immer so ein krasser, statischer Begriff ist, weil er ist es nicht und er war es nie. Er war nie ein statischer Begriff. Es hat immer verschiedene Strömungen gegeben. Ich lese jetzt gerade Susan Sontag. Mhm. Also ich habe jetzt in meinem Studium sehr viel Feminismusfächer auch gehabt und habe mich sehr mit den Ursprüngen beschäftigt und sehr viel über die Ursprünge auch gelesen. Und ich glaube, man darf sich auch wirklich mal hinsitzen, so in einer Phase in seinem Leben, wo am Pfad ist, wo man nicht viel zum Tor hat, und sich mal wirklich so die Klassiker zur Hand nehmen und das mal zu lesen. Weil auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Alice Schwarzer, ja, ist total outdated und überhaupt nicht mehr aktuell, aber gewisse Ansätze machen einfach in der Zeit, in der sie passiert sind, Sinn.
Es ist einfach so traurig, dass sich diese Frau so ins Ausgeschossen hat. Also es ist wirklich traurig, ja, weil sie hatte eine absolut wichtige Rolle und das, was sie danach gemacht hat oder was sie aktuell macht, ist einfach wirklich verheerend. Und ich finde das so schwierig,
ja,
weil ich finde es so schade drum. Ja.
Aber ich glaube, das ist ja vielleicht der Sinn, weil du kannst halt auch nicht immer sagen, ein Werk, ein intellektuelles Werk, das man schafft, das muss für die nächsten 500 Jahre bedeutsam sein, weil ich glaube, die Leute nehmen sie ja immer irgendwas draus mit. Und wenn man sie einfach einmal damit beschäftigt und auch sagt, natürlich auch das kritisch zu rezipieren. Ich sehe das bei, ganz ehrlich, ich bin die kritischste gerade bei Filmen und Musik. Also wenn da irgendwie diese verurteilten Straftäter nur in meiner Playlist erscheinen, ich cancel die einfach beinhart.
Ich weiß, aber ich will nichts sagen, die Bibel ist schon ein bisschen älter und man hält trotzdem sehr daran fest. Und
ein paar Menschen noch, ja. Nein, aber ich glaube nicht, festhalten ist ja, glaube ich, nicht das Thema, sondern das einfach auch kritisch zu lesen. Und ich glaube, kritisch lesen ist auch was die Menschen nicht mehr können oder halt irgendwie auch durch das, dass sie keine Bücher mehr lesen überhaupt oder längere Texte, einfach auch nicht üben. Weil man kann einen Text lesen, man kann sie denken, naja. Man kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen, genau sowas formt eine Meinung, ist meine Ansicht. Wie kommuniziere ich diese Dinge? Wie lebe ich sie denn auch privat? Also ich finde es ja auch immer recht nett, wenn halt jeder immer von Feminismus spricht, aber das halt dann selber in seinem Leben sehr wenig lebt. Oder halt in einer sehr, sehr klassischen Rollenverteilung verharrt, diese Dinge nie anspricht, nie irgendwie einmal unangenehme Themen bespricht oder auch mit der Familie. Das ist schon, also das muss schon gelebt werden, wenn man es auf die Fahnen schreibt. Und gerade wenn man damit Geld verdient und gerade wenn man damit Marketing betreibt, ist es schon wichtig, auch den Feminismus im Kleinen zu leben.
Absolut. Gebe ich dir zu 100% recht.
Aber es ist voll schwierig im Alltag oft. Was ist ich selber? Gott sei Dank ein Freund, der sehr motiviert ist, sage ich mal, über diesen Themen auch dazu zu lernen. Aber das Glück hat leider nicht jeder. Nicht jede.
Über Feminismus im Alltag kommen wir auf jeden Fall in einer anderen Folge noch näher dazu, wie man das vielleicht leben kann oder ja, wie man es vielleicht nicht leben kann, Dada. aber ich habe eine Frage an dich. Hast du das Gefühl, dass dich Trends, die vorhin auf Social Media gibt, unbewusst beeinflussen? Weil ich habe mich damit jetzt sehr stark auseinandergesetzt. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich meine, es ist halt, ja klar, es gibt zum einen Faktor, zum Beispiel bei meinen Gelnägeln, der Geldfaktor, der einfach da ist, das kostet einfach jedes Mal 50 Euro. Aber es ist ja auch so, dass Gelnägel jetzt zum Beispiel ja nicht mehr in sind, sondern es sind so diese Natural Nails wieder in und so weiter. Und das sind ja so kleine Sachen, die
du meinst allgemeine Trends, Beauty-Trends
genau,
und
die man so oft gar nicht so mitbekommt, jetzt im großen Ganzen gesehen, auf was es wieder zurückgeht oder sich entwickeln wird. Aber hast du das Gefühl, dass du schon aware bist davon?
Hm. Ich glaube, man hält sich immer für total unbeeinflussbar. Und ist es aber in Wahrheit gar nicht.
Mhm.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, wer der Absender oder die Absenderin ist. Wenn jetzt meine Lieblingsinfluencerin, die Leonie Rachel heißt natürlich, coole Jeanshosen anhat, denke ich mir schon, geil, möchte ich haben.
Mhm. Du hast jetzt eine geile Hose
an. Ich habe jetzt eine geile Hose an. Aber merci. Ich würde aber, glaube ich, jetzt nicht, weil ich mit was sehr oft berieselt werde. Ich meine, Klassiker, diese Dentalpods, sind mir irgendwie total oft auf Instagram vorgeschlagen worden.
Das lässt dich nicht los, das Ding.
Alter, diese Dentalpods. Ja, ich habe jetzt einen blöden Retainer und ich habe mir halt irgendwann einmal den Fehler begangen und habe auf diese Werbung geklickt, weil sie halt schon sehr ansprechend da gestaltet war. Ich mir gedacht, geil, nie wieder grausig Retainer putzen, nie wieder diese komischen Tabletten, juhu. Mhm. Und dann ist mir diese Werbung einfach 10 Trilliarden Mal angezeigt worden. Ich glaube, bei diesem Reel, das wahrscheinlich so Millionen Aufrufe hat, sind 300.000 wahrscheinlich von mir. Und ich habe es aber auch trotzdem nicht gekauft, weil es mir dann schon so, also es ist dann, in der Kommunikationswissenschaft nennt man das Reaktanz, es hat Reaktanz in mir ausgelöst. Ich habe dann keinen Bock mehr drauf gehabt.
Verstehe.
Nein, also ich würde sagen, sicher beeinflussen mit Trends natürlich. Und ich glaube, die Trends hören ja nicht bei den Fingernägeln auf, sondern sie gehen ja auch, sie ziehen sich ja auch total in unser Privatleben.
Na, mir ist nämlich aufgefallen, ich war auf einem Event und ich möchte da niemanden individuell angreifen. Wirklich nicht.
Aber
ich bin da reingekommen und ich war, als ob ich beim falschen Pinterest-Board abgebogen bin.
Pinterest.
Und zwar,
ich liebe Pinterest.
Ja,
eigentlich.
Ich auch, aber sie haben. Jedes Mädchen, und zwar, du warst klassisches Influencer-Event, jedes Mädchen war gleich. Und es war so schwierig für mich, weil ich mir gedacht habe, so, es ist der gleiche Blowout, Blond Haircut. Es gab so verschiedenste Blond-Variationen, nur nicht zu dunkel. Die haben alle etwas Beiges, Weißes und die ganz Wilden hatten einen Leo-Rock an.
Krass.
Oder so Leo-Short. Und es war wirklich so, ich war wie so in einer Fabrik von Klonen und sie haben auch alle die gleiche Gesichtsform. Also so das Make-up war gleich, es war dieser Clean Girl Aesthetic, wie er im Buche steht.
Ja.
Und ich war so entsetzt, weil ich habe dann eine gemeinsame Freundin von uns getroffen und sie so, oh mein Gott, mir ist was Urpeinliches passiert. Ich habe da jemanden angesprochen, weil ich gedacht habe, das ist die, aber das war der andere. Und ich so, naja, das, in dem Raum ist es nicht so schwer, weil die schon alle gleich aus.
Ah, ich weiß jetzt sogar, welches Event du meinst. Ja. Und ja, stimmt, da waren wirklich alle sehr ähnlich. Da haben alle ausgeschaut wie diese Glazed Donuts,
genau,
die es ergeben hat.
Genau. Und ich habe mir dann gedacht, und ich, wie gesagt, ich möchte ja dann niemanden individuell da angreifen, aber ich habe mir dann gedacht, so zum Beispiel wie ich angefangen habe, mit dieser Tätigkeit auf so Events zu gehen, das ist jetzt schon mehr als 15 Jahre her. wie ich da auf den ersten Event, da waren so viele individuelle Characters. Es gab so, die eher so in die, auch so in die, weißt du, noch die alten Stylistinnen, die so in die punkige Richtung gegangen sind zum Teil. Dann gab es halt die eher so posh waren. Dann gab es diese so Hippie-Style-lastig. Es gab so verschiedene und auch Trends wurden anders gelebt. Und es war nicht so ein monotoner Look. Und das hat mich schon sehr erschrocken,
ja,
wie monoton es ist. Und ich meine, die Wohnungen werden immer beiger.
Alles wird beige.
Ja, das ist, ich meine, sorry to say, beige ist das Schwarz der Seniorenkinder. Seid's bunt, kommt's raus, findet euch. Ich will da niemanden wirklich individuell angreifen, aber auf der anderen Seite ist, wenn du ausschaust wie alle anderen, mich erinnert das, und das sage ich jetzt ganz böse, immer an den Bund deutscher Mädchen.
Oh mein Gott.
I'm sorry to say.
Sag mal doch, du sagst sowas wie Matrix oder so.
Na, das auch. Aber der Bund deutscher Mädchen hat nämlich die gleiche farbliche Optik.
Ja, ich finde es halt schon irgendwie lustig, weil die Leute glauben ja trotzdem immer, sie sind wahnsinnig individuell und schauen wahnsinnig individuell aus. Also so, es haben mehrere Menschen Instagram und mehrere Menschen folgen gewissen Accounts. Also ich glaube so, die Inspo-Quellen sind bei vielen Leuten ident oder haben zumindest eine große Schnittmenge. Aber ich weiß gar nicht, warum muss man immer individuell sein? Es ist natürlich irgendwie, finde ich, cool, wenn man in einen Raum geht und man sieht wirklich viele, viele bunte Charaktere. Also ich glaube, die Leute geben oft gar nicht so viel auf das Thema Style. In unserer Bubble schon.
Das
aber
meine ich. Es
viele
geht ja
gängen
um
einfach,
unsere Bubble. Ich rede jetzt von der Bubble, weil ich denke mir, wenn die Bubble, die angeblich die Kreativszene Österreichs
okay, ja,
auch sein soll, ausschaut, als ob sie ein Abklatsch wäre von den 50er, 40er Jahren, besser gesagt.
Berechtigter Einwand.
Da erwarte ich mir einfach mehr Individualität. Ich sage ja nicht, wenn ich sage, ich gehe zum Banktreff.
Aber vielleicht ist das eine logische Konsequenz, weil einfach jetzt sehr viel sehr laut und bunt und schrill war in den letzten Jahren. Jetzt geht es halt wieder mal zurück. Ich finde das immer so cool, wenn man sich eure Sendungen anschaut. Ich habe jetzt, bitte, Applaus, okay, für mich habe ich es zum ersten Mal geschafft, eine Serie
welche
fertig zu schauen, Gossip Girl. Ja. Ich habe es mal geschafft und ich finde es so lustig, auch von den Outfits her. Ich finde, der zeitloseste ist definitiv der Chuck, weil einfach Anzug und so. Aber dieser rockige, Nietenlook, die rauchigen Lidschatten, die Metallic-Fingernägel. Ich vermisse das auch ein bisschen, muss ich sagen, weil das ist so mein Spirit Animal-Style eigentlich. Mhm. Und ich glaube auch deiner. Ich vermute es aber so ein bisschen, so das Düstere. Aber das hat sich so krass geändert. Ich meine, die Cardigans und diese Ketten, die die Serena die ganze Zeit oben hat, das wird halt kein 16-Jährige tragen. Keine 16-Jährige.
Wir haben das damals getragen.
Wir haben es getragen, weil wir es so cool gefunden haben.
Ja.
Aber ich glaube, auch wir haben halt geglaubt, wir schauen so individuell aus.
Und da möchte ich anhaken. Wir waren 16. Ich finde, wenn du zum Beispiel, von meinem Modedesign-Studium weiß ich eben noch, dass gewisse Sachen, zum Beispiel diese Gleichheit, also dass du dich einer Gruppe zugehörig fühlst, ist ja auch wichtig manchmal. Aber das ist etwas, was du bis in den 20er Jahren hast. In den 20ern sollst du deine eigene Persönlichkeit finden. Und da ist es schon, glaube ich, wichtig, auch eigene Stilerfahrungen zu sammeln. Und das sage ich jetzt vor allem denen in der Kreativbranche, weil wenn du dich nie auch rauswagst, es ist ja auch ein Verschwinden in der Masse. Und das heißt, sie gehen auf Nummer sicher.
Aber das sind Leute, die eigentlich total exponiert auf Social Media sind. Vielleicht wollen sie in der Masse untergehen.
Ja, weil ihre Instagram-Accounts schauen auch alle gleich aus.
Ja, das stimmt schon. Also,
es ist ein
welches gar nicht besser. Aber es stimmt schon, man glaubt halt irgendwie, es ist halt so wahnsinnig individuell in der Kreativbubble, aber es ist halt leider auch nicht.
Ja, aber es war es mal. Und ich finde es halt so schade, weil zum Beispiel ich merke das schon, dass das dadurch, dass du alle, es ist schon ein Gleichschalten der Menschheit aktuell. Nämlich auch, dass jetzt alle, da waren schon auch ein Norm. Körper, würde ich jetzt mal.
Ja, das auf alle Fälle. Also ich finde, gerade wenn es an so toxischere Körperbilder-Trends geht, ist es schon extrem problematisch, wenn jetzt alle auf die gleiche Hose abfahren und irgendwie sagen, du weißt, wo sind die Radlerhosen hier verschwunden? Schau.
Ich trage die immer noch.
Okay, du, zum Sport da, ja.
Na, so.
Okay.
Aber es war jetzt noch nicht warm.
Aber du warst da davor Radlerhosen-Girl. Aber die sind davor mit da gewesen und dann waren sie wieder weg. So. Du musst immer denken, wenn Kendall Jenner und Hailey Bieber aufhören, was zu tragen, verschwindet das Ganze wieder.
Ja,
Ich gebe da völlig recht. Ich finde, der Style ist gerade langweilig. Es ist alles sehr Lederjacket und diese Brühen und diese glatten Haare oder halt so Blowout und alles ist sehr, ja.
Es ist alles nur noch mehr zum Trend. Es wird alles auch
immer Micro-Trends.
So, ja, und so hochsterilisiert sind diese Anhänger an den Taschen in. Dann kauft man sich genau schon so vorgefertigte Anhänger, anstatt sich zu überlegen, hey, vielleicht bastle ich was, vielleicht mache ich was.
Vielleicht Hobby, wo ist der Horn?
Vielleicht habe ich was zu Hause. Mhm. Ich finde, das ist halt sehr, ich weiß nicht. Ich finde es halt vor allem, wenn ich mir halt vielleicht mütterlich hier, aber wenn ich mir halt die jungen Mädels anschaue, wenn ich 25 bin und ich bin auf einem Influencer-Event und ich habe die Möglichkeiten, die sonst so vielen Menschen verwehrt bleiben. Ich kann mich so experimentieren, ich kann so coole Sachen herausfinden für mich, meinen eigenen Stil viel mehr entwickeln. Ich kann mich ja richtig zu einer Style-Icon. Ich meine, Iris Apple würde sich im Grab umdrehen, wenn sich diese
Binge-Fraktion sieht. Ich finde, ich glaube, die Leute, die uns schon lange hören, wissen auch, dass ich voll der Fan von ihrem Style bin, aber Iris Apple hat einfach fucking Money gehabt. Die hat halt wirklich
Geld gehabt. Aber das kann man auch im
Geld
Kleinen.
Gehabt. Total, aber ich glaube, es ist schon so, der Weg zum eigenen Stil führt da immer übers Kopieren von ganz vielen anderen Stilen.
Ja, aber
und
ich glaube,
die Jungen sind, glaube ich, also ich merke das schon auch so in meinem Umfeld, dass viele Frauen auch Ü30 und gerade auch noch zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Schwangerschaft oder so haben, der Körper komplett anders ausschaut als vorher und irgendwie auch die Persönlichkeit auch sehr anders ist als vorher, dass man dann nun mal so ein bisschen einen Revival-Moment hat und ich bemerke das, was du bemerkst bei diesen Influencern, diesen Clean Girl Aesthetic Influencern, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das bemerke ich zum Beispiel in dieser Mom-Bubble total, dass sie alle dann irgendwie von den bunten Armkettchen ihrer Kinder so anfixen lassen und dann hat jede Mom irgendwie so bunte Handy-Anhänger, bunte Armreifen, bunte Ketten, bunte Shirts, alles ist irgendwie auf einmal bunter und ein bisschen losgelöster und am Anfang habe ich gedacht, Alter, jeder hat diese komischen gekilteten Jacken und diese Mom-Moonbags und so und alles ist irgendwie total, natürlich ist es immer alles irgendwie gleich, aber es ist auch ein bisschen, es ist auch mal lustig irgendwie einfach nur gleich zu sein und sich nicht so viel Gedanken halt drüber zu machen, sondern einfach ausschauen zu wollen wie alle anderen. Ich finde, das ist auch oft so ein Grundbedürfnis, gerade als Teenager, wenn wir zurückdenken,
ja.
Du möchtest irgendwie einfach nur sein wie alle anderen, Punkt, und nicht irgendwie groß auffallen. Und vielleicht sind wir da jetzt auch gerade wieder so ein bisschen, dass Auffallen nicht für jeden und für jeder das höchste Gut ist. Ich denke mal, das Experimentieren mit Style ist immer eine total schöne Möglichkeit, um die eigene Persönlichkeit so ein bisschen rauszubringen. Aber wenn es einfach mal ein paar kopierte Styles sein sollen, ja, aber...
Ich glaube, die Leute reflektieren ja nicht, was sie machen. Und das finde ich verheerend.
Was ich schlimmer finde, ist, weil sie reflektieren oft nicht, was sie kaufen. Und wenn ich sage, ich habe eh schon 17.000 weiße Leinenhosen in meinem Schrank, ich brauche nicht nur die 100.000ste, dann denke ich mir, in Richtung Ressourcenschonung ist es schon sinnvoll, sich einmal die Dinge anzuschauen, die man hat.
Mhm.
Und nicht immer auf Microtrends zu gehen, die wirklich extrem, extrem, extrem umweltschädigend sind.
Und schnelllebig.
Vor allem das, weil du viele Dinge hat man ja dann auch irgendwann nicht mehr an und sie landen im Schrank und es ist irgendwie vergessen und kein interessiert mehr. Ich finde, also es ist auch Geldverschwendung.
Mhm.
Und deswegen ist es natürlich auch irgendwie schön, wenn man so ein bisschen einen konsistenten Style entwickelt, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde es viel schlimmer, wenn halt alle sagen, ich will jetzt auf einmal wieder dünn sein. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich verfolge es so ein bisschen mit so auf diesem Cannes Film Festival und Met Gala, bla bla bla. Aber ich finde es echt immer schockierend, dass genau diese riesigen, riesigen Influencer und Sänger, sie machen mir dann auch noch irgendeine andere Tätigkeit, was halt nur machen, Schauspielerinnen, keine Ahnung, die sich da monatelang damit hinstellt, ja, ich habe halt jetzt mehr Gewicht, lasst meinen Körper in Ruhe, ich möchte mich nicht immer rechtfertigen und bumm, am nächsten Tag erscheinen sie mit 45 Kilo am roten Teppich. Und ich denke mir, ja, super. Was heißt das jetzt? Jetzt haben sie alle, die sich da drauf eingestellt haben, hey, endlich mal eine Frau mit Kurven, die da dazu steht und sie nicht irgendwie so entmutigen lässt von der Industrie, die da so vielen Leuten Mut macht.
Mhm.
Verleugnet wieder eigentlich die Community, die sie sich eine Sekunde vorher aufgebaut hat und verarscht eigentlich die Leute wieder, weil dann heißt es halt eh wieder, ja, Ozempic, bla bla bla. Ich habe da einige Beispiele in meinem Kopf und ich denke mir immer, seid ihr euch eigentlich dieses Statuses bewusst, was es heißt, wenn junge Mädels zu euch aufschauen?
Ja.
Und da bin ich mir oft nicht ganz sicher, ob sie das wirklich wissen.
Ja, das glaube ich auch bei den Influencer Content Creatorn auch in Wien nicht. Also ich glaube, die sind sich dessen und deswegen sage ich auch, sie reflektieren nicht. Sie reflektieren nämlich nicht, was sie damit nach außen transportieren auch. Und ich glaube schon, dass ich finde, ja, du hast recht, man muss auch nicht immer individuell sein. Das auf gar keinen Fall. Ich habe auch manchmal nur eine Jeans und ein weißes T-Shirt an und trage meinen Trenchcoat und schaue aus wie jeder 0815 Clean Girl Aesthetic. Aber das Ding ist, es ist ja auch nicht die Aufgabe, jeden Tag das zu kommunizieren. Ich finde es nur irgendwie verheerend, wenn man in einen Raum geht und alles wird gleich. Das ist ja auch ein bisschen diese Treadwife-Problematik, dass da auch gewisse Sachen ja mitkommen mit dem.
Es schwingt immer was mit dieser Ästhetik. Ja, ich finde Clean Girl, finde ich überhaupt dieser Begriff, den finde ich total weird. Ich kann mal einfach sagen, so glossy oder so. Bei Clean Girl, was ist ein Dirty Girl?
Ich bin ein Dirty Girl.
Ich bin auch
ein
Dirty Girl.
Also ich bin lieber auf der Dirty Seite, weil es ist ja auch so, dass zum Beispiel, was ich so krass finde, so Girls, die davor jetzt so extremst lange Nägel hatten, Tattoos, lassen sich jetzt ihre Tattoos entfernen, weil es jetzt nicht mehr dieser Clean Girl, ja, das habe ich mir machen lassen. Und dann denke ich mir, ja, überleg auch deine Handlungen, Mädchen. Ich meine, ich verstehe, ich habe auch, sage ich jetzt mal, ich überlege gerade, welches Tattoo ich nüchtern gemacht habe. Es gibt Entscheidungen, die sind halt dann so. Und ich finde, das gehört auch zum Leben dazu. Und ich finde halt zum Beispiel das, was jetzt auch, ich finde, das spielt so viele kleine Faktoren für mich mit,
ja,
die mich irgendwie auch teilweise erschrecken lassen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Die Stadt ohne Juden. Und das wurde 1920 geschrieben. Der Autor, ich habe leider den Namen gerade nicht im Kopf, wurde 1924 von einem Nationalsozialisten ermordet. Und der hat im Prinzip schon vorausgesagt, was damals sein Zeitgeist war. Also der Zeitgeist eben diese Antisemitismus. Und ich lese dieses Buch gerade und ich finde es sehr spannend, weil man kann es auf ganz viele andere Sachen auch holen. Also was sich da entwickelt und wie sich Dinge entwickeln. Und ich finde halt, man muss sich auch anschauen, warum wird jetzt auch gerade geschaut, dass Frauen wieder alle gleich erscheinen, zu Hause sind, leise sind, dünn sind, beschäftigt sind damit, wie ist dein Körperbild? Weil dann können konservative rechte Parteien auch wachsen.
Mhm.
Weil schauen wir uns mal die Wählersachen an. Frauen wählen tendenziell, sage ich mal, linker, offener, sind ja auch meistens offener, weil sie viel mehr Verständnis oft haben für gewisse Gruppen. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich in diesem Buch irgendwo lese und denke mir so,
da waren wir schon mal.
Da waren wir schon mal und wir steuern schon wieder hin.
Ja, ja.
Weil auch dieses, ja, ich finde es schwierig, dass zum Beispiel auch die Pride absolut kapitalisiert wird. Ja. Du, ich will nichts sagen, aber so Sachen wie Treadwife, diese Optik, diese klassisches Rollenbild, wie dir so idealisiert, fast schon romantisiert wird.
Ja, das ist echt.
Wo eine wunderschöne Frau, Nora Smith zum Beispiel, ist eine wunderschöne Frau, in den schönsten Roben, alles from the scratch macht. Also, wer sich die Serie noch nicht angeschaut hat, Handmaid's Tale, sollte sie sich anschauen, kann ich sehr empfehlen, weil solche Sachen sind Vorboten. Wohin wirst du geleitet von gewissen Leuten, die wollen, dass Frauen wieder in diese Rollen
zurückfinden? Ja, vor allem, ich glaube, der Unterschied zu den vorhergehenden Generationen und Konflikten, also im Vergleich jetzt zum Zweiten Weltkrieg, ist, dass das halt ein totaler Informationskrieg eigentlich ist. Also es ist ja jetzt nichts, was irgendwie, sage ich mal, Mitteleuropa durch eine Polizei im öffentlichen Raum, die irgendwie Outfits kontrolliert oder so, sie zeigt, sondern subtil. Durch die Plattformen, die wir nutzen, in den Medien, die wir nutzen, die Leute, denen wir folgen, der Content, der produziert wird, der Content, der nimmer produziert wird. Ja. Weil die Leute da irgendwie wissen, gerade die Content Creator, die, glaube ich, sehr viel mit Diversity gearbeitet haben und sehr viel mit Body Positivity gearbeitet haben und auch Geld damit verdient haben, teilweise extreme Drops bemerkt haben, auch bei ihren Accounts. Und das ist schon echt was ich extrem problematisch finde, dass die Leute dann auf einmal ihre Lebensgrundlage auch beraubt sind. Dass die dann echt Probleme haben irgendwie, ja, weil der Content einfach nicht mehr so verbreitet wird. Und ich glaube, man kann auch gegen einen Algorithmus ein bisschen ankämpfen, indem man sie eben diese Beiträge, wenn man sie sehen möchte und wenn man sie ja, wenn man das auch für wichtig hält, also ich finde sie sehr wichtig, auch für eine bunte Gesellschaft, dass man das einfach auch aktiv unterstützt und einmal liked und kommentiert und individuelle Erfahrungen einmal wertschätzt, wenn Leute was teilen aus ihrem Leben. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem auch wichtig, dass halt die Leute, die Content produzieren, auch wahnsinnig authentisch sind oder so authentisch wie möglich. Es bringt nichts, wenn man, sage ich mal, nicht in dieser Lebensrealität ist, dass man dann versucht, auf Biegen und Brechen, halt wie diese Marken um den Pride Month herum, super, super open-minded irgendwie dazustehen. Aber in Wahrheit ist es vielleicht nicht jetzt das, also nicht der Lebensmittelpunkt. Ich glaube, es ist schon okay, auch zu sagen, okay, es betrifft mich nicht. Aber ich finde es trotzdem gut. Oder hey, ich lebe das zwar nicht, aber ich finde es trotzdem gut, dass man sich entscheiden kann. Und ich glaube, diese zwei Dinge dürfen koexistieren. Ich muss ja nicht bisexuell sein für das, dass ich sage, bisexuelle Menschen haben eine Daseinsberechtigung. Also.
Ja, ich finde aber, das haben ja die Leute so eine große Angst.
Mhm.
Irgendwie, nur weil du, also es sieht man ja bei, wenn dann Leute schreiben, es gibt diese Vogue-Agenda, ich weiß nicht, ich krieg anscheinend das Memo von dieser Vogue-Agenda nicht mit. Aber ich weiß nicht, ich finde halt zum Beispiel, man wird ja nicht queer, nur weil man in einem queeren Umfeld ist. Ich finde, das ist ja so wichtig, dass die Sichtbarkeit da ist. Und wie du sagst, es darf ja, man muss es ja nicht selber leben, aber man muss es Akzeptanz ist ein großes Wort.
Total. Ich. Und ich finde, also wie gesagt, aber wenn es einen nicht selber betrifft, kann man trotzdem sagen, es ist wichtig, dass Leute frei sein dürfen in ihren Entscheidungen, in ihren individuellen Lebensentscheidungen, weil die Alternative, und meine Uroma hat den Zweiten Weltkrieg hautnah miterlebt und deine Familie ja auch. Die Alternative, in einem Regime zu leben, ist nicht erstrebenswert für niemanden. Da gibt es nur Verlierer. Und ich glaube, da muss man auch wenn man sagt, okay, ja, ich bin total unpolitisch und es interessiert mich eigentlich nicht und ich klicke auf Instagram an, dass mich politische Inhalte nicht so interessieren, aber auch diese Leute leben Politik und sind von Politik betroffen.
Das auf jeden Fall, alleine wenn man sich diese Trends anschaut.
Ja.
Die sind politisch.
Massiv. Ich finde, alles, was zum Thema Beziehung und Liebe und Sex ist, hochpolitisch. Ja. Aber man immer glaubt, das ist es nicht. Aber es ist jetzt schon auch, glaube ich, so ein bisschen gesteuert auch momentan. Kriegt man es halt auch mit, dass es wirklich gesteuert ist. Es war wahrscheinlich schon immer gesteuert, was halt in den Medien verbreitet worden ist für Frauenbild. War ja immer auch gesteuert.
Ja, sicher. Aber es ist auf der anderen Seite ja auch schwierig, weil ich meine, ich zum Beispiel denke mir oft, zum Beispiel, wenn ich mir halt, bin in dieser Skinny Talk Bubble drinnen gelandet. Ich weiß nicht, wie ich das.
Wie bitte?
Schau, dadurch, dass ich wahrscheinlich, weil ich selber Pilates mache, Yoga mache, mich gesund ernähre, das hat man einfach wahrscheinlich mein Algorithmus gecheckt. Mhm. Okay, diese kleine Maus interessiert sich dafür. Jetzt habe ich dann wurde mir so eine TikTokerin ausgestrahlt und in mehrfacher Ausführung. Sie hat nämlich auch leider eine sehr ähnliche Haptik wie alle anderen. Und ich kann sie nicht unterscheiden. und dauernd sagt so, ja, du musst das ist das Skinny Mindset.
Krass.
Du nimmst einen kleinen Teller, es ist das Skinny Mindset. Und sie hat, wie ich weiß nicht, wie viel Kilo damit verloren mit ihrem Skinny Mindset. Und ich denke mir, das ist so problematisch, weil sie merkt gar nicht, erstens mit, weil sie hat eine extreme Reichweite, wie viel sie beeinflusst, wie viele junge Menschen, vor allem junge Frauen, sie damit wahrscheinlich beeinflusst. Und was sie damit eigentlich auch aussagt, dass nämlich wieder Frauenkörper Trend sind.
Ja.
Wir sind jetzt wieder weg von der, sage ich jetzt mal, Sanduhr-Kim Kardashian-Figur, die ja auch komplett kapitalisiert worden ist, indem sich dann alle BBLs gemacht haben.
Und dann nicht natürlich bis genau. zu einem gewissen Grad, wie man ja eben mitbekommen ja. hat auch von ihr.
Und jetzt ist es halt leider das Gleiche mit diesem Skinny-Ding. Und ich finde, das ist, also ich weiß nicht, mir tut das Herz halt auch weh, weil ich mir halt denke, die jungen Frauen vor allem heute sind dem Ganzen ja noch viel mehr ausgeliefert, wenn das Girl Next Door zu dir sagt, so, na, das ist alles, du musst einfach ein Skinny-Mindset haben. Das ist ja noch mal verheerender, als wir haben zum Beispiel damals Paris Hilton und Nicole Richie gehabt.
Die auch extrem dünn waren.
Die extremst dünn und
Size, oder immer nur sind.
Size Zero war einfach a big thing damals, wie ich Teenager war. Und aber es gab diese Pro-Anna-Tumblr-Blogs und Pro-Anna-Gruppen.
Das war so krass, ja.
Aber es war anders, es war nicht so nah, wie diese TikTokerinnen jetzt sind. Und das finde ich halt schwierig, weil ja, ich finde, das ist so, es ist ein beängstigendes Ding, wenn man eh drüber nachdenkt, dass eigentlich, ja.
Ich frage mich echt, wann wir mal an so einen Punkt kommen, wo einfach auch mal Mädels auch entscheiden aktiv, interessiert der Scheiß nicht. Weil ich glaube, die Freiheit muss man sich ja irgendwann einmal nehmen im Leben.
Ja, weil ich bin mir nicht sicher, diese. Neues gegeben.
Ja, aber diese, ich glaube, diese Inputs, diese Themen und diese Trends, die werden halt immer existieren in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß nicht, sicher ist es auch wieder ein bisschen die Verpflichtung auch von Eltern, halt die Mädels so weit fit zu machen. Aber ich glaube, selbst wenn man Eltern hat, die da total das aware sind, die du trotzdem irgendwie auch in der Schule und in den Peer Groups, glaube ich, kriegst du dann trotzdem mit, wie halt gerade diese aktuellen Körperbilder sind. Aber ich frage mich wirklich, was muss passieren, dass man sagt, ist mir scheißegal, ist mir einfach wurscht. Ich tue was für meinen Kopf und ich bin happy, wenn ich.
Dann müsstest du dich aus dieser Welt rausklinken. Also ich sagte, es werden ja auch immer wieder neue Trends entworfen. Mhm. Zum Beispiel, jetzt sind ja diese ich komme jetzt wieder auf die kurzen Nägel kurz zurück. Bei den kurzen Nägeln sind
du
ja jetzt.
Du hast ja keine Gelnägel mehr, oder?
Na eben, ich habe keine Gelnägel mehr.
She's a trend. She's living the trend.
I'm living the trend, aber aus anderen Gründen. Aber ich habe halt da irgendwie gesehen, so jetzt werden halt jetzt wieder die ganzen Produkte verkauft, die genau den Stil wieder verkörpern. Und es ist ja immer auch, zum Beispiel bei Yoga war Yoga-Trend, da wurde dir alles zum Yoga verkauft, jetzt ist es Pilates und da wird dann das alles verkauft. Sie kreieren ja extra immer wieder neue Trends, damit du wieder kaufst. Wie du ganz schön auch gesagt hast, die Frage ist, braucht es das alles? Ich glaube, wir sind da auch vor einer Entscheidung und ich finde, ich bin der letzte Mensch, der sagt, kauft euch nicht schöne Dinge, aber überlegt euch auch vielleicht, ob es das Ganze Secondhand gibt. Weil man kann damit auch viel sich holen und so. Zum Beispiel, ich kaufe fast alles, also 90% Secondhand.
Ich glaube, Online-Shopping ist so ein bisschen das Schmerzmittel der Generation Millennials und Gen Z und Gen Y.
Ja, weil wir alle vereinsamen.
Total.
Wir leben in unserem kleinen Handy, wir kaufen über unser Handy, wir leben über unser Handy.
Unsere Freunde sind im Netflix-Account irgendwie, irgendwelche Serien. Es ist halt echt ein bisschen bemerkenswert, dass das Digitale einfach sich so krass in unser Leben gesneakt hat und dass man das auch gar nicht mehr so kritisch bei euch. Ich kriege total viele Nachrichten halt natürlich auch von Moms jetzt auf meinem Account, die mir echt oft schreiben, wenn es jetzt um so Themen geht wie, was hast du das erste Babyjahr gemacht oder wie ist dir in der ersten Zeit gegangen? Ich habe da mal eine Umfrage gemacht, das ist schon länger her. Mhm. Und dann haben wir so viele geschrieben, Online-Shopping. Sie haben die Tage, wenn sie Zeit gehabt haben, eigentlich nur mit Online-Shopping verbracht und haben mir gedacht, org. Weil ich habe das gleich gemacht, aber halt, also es ist einfach so ein Procrastination-Mode gewesen und da irgendwie sich belohnen und es sind die kurzfristigen Dopaminschübe im Gehirn und ich bin da selber nicht gefeit davor. Aber dann ist das Ding zu Hause und du denkst da, und jetzt? Und ich glaube, man muss das echt, wenn man das will, vielleicht einmal echt so aktiv sich vornehmen, okay, laut was in meinen Warenkorb, okay, es ist lustig, es ist entertaining, aber ich kaufe es halt doch nicht.
Ja, aber ich glaube, dass allein die Verlockung, auf Online-Shops zu gehen, ist zu groß. Also ich rate immer, wenn ich etwas zum Beispiel, ich sehe viel auf TikTok, Instagram, was ich mir denke, ah, das hätte ich gern.
Wie ist es? Wie ist es überhaupt? Wir haben überhaupt nicht mehr weitergesprochen. Was ist gerade jetzt mit deiner No-Buy, Low-Buy?
Ja, ich führe meine Wishlist weiter.
Okay, sehr brav.
Also ich habe meine Wishlist, da kommt zum Beispiel, da war, ich bin so ein stolzes, eine kleine stolze Maus. Ich habe ja vor 2 Jahren einen Mango-Blazer in Rot gesehen, den ich absolut haben wollte. Aber irgendwie habe ich es nicht damals geschafft, rechtzeitig in diesem fucking Geschäft zu sein, weil wir wechseln ja jede Woche gefühlt diese Saison-Looks, wurscht. Auf jeden Fall kam dieser Blazer ein Jahr danach nochmal zum Mango in einer abgeänderten Form. Und ich war so, ich weiß nicht. Nein, ich kaufe.
Der Rote.
Ja, der Rote. Und dann habe ich natürlich, weil ich eine kleine süße Maus bin, mein Vinted-Algorithmus so einstudiert, dass ich habe rote Cardigan, rote Jacke immer nachgesucht und gesucht. Und irgendwann mal wurde mir der für 5 Euro vorgeschlagen.
Geil.
Und jetzt habe ich ihn und ich bin mega happy und ich trage ihn voll gern. Ich meine, jetzt ist wieder wärmer, aber es war ja relativ kühl auch. Das heißt, es hat sich auch ausgezahlt. Aber ich sage halt mal so, ich denke mir halt zum Beispiel diese Sachen, du kennst meine Sneaker. Ich wünsche mir alle 2 Jahre zu meinem Geburtstag Sneaker, weil genau dann brauche ich sie und dann wechsle ich sie aus.
Aber weißt du, du hast ja ein paar so geile Designer-Bags und so und du trockst ja eigentlich nie.
Nein.
Wann ist das bei dir gekommen, dass du sagst, du gibst auf diese Dinge gar nicht mehr so viel? Oder hast du jemals viel drauf gegeben?
Ja, ich habe aus Unsicherheit damals, wie ich in meiner Influencer-Karriere begonnen habe, da war ich 26, 25, habe ich mir die damals geholt, weil ich gedacht habe, das ist sozusagen das Statussymbol.
Das ist Must-Have, das braucht man, dass genau, man Content created.
Ja, dass man halt dazugehört, dass man halt auch angesehen wird, als man hat es geschafft, dass die Brands denken, oh, das ist eine coole. Und ich würde das zum Beispiel als Punkte in meinem Leben verbuchen. Ja, ich war einfach Mitte 20, hab mich selber noch nicht gefunden und habe mich gesucht und war halt unsicher und wollte halt irgendwo darüber mir Erfolg. Es war irgendwie so, wenn du Erfolgsversprechen, wenn du dir diese Bag leisten kannst, dann bist du erfolgreich. Und am Ende des Tages jetzt denke ich mir so, ja, ich liebe schöne Klamotten, ich liebe schöne Sachen zu haben, aber weniger ist mehr. Ich mag lieber Qualität und das ist zum Beispiel auch bei ganz vielen anderen Sachen. Ich sage zum Beispiel meinen Freundinnen immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Mhm. Und lieber schaue ich mir, dass ich mir irgendwie wirklich schaue, dass ich mich informiere und schaue, okay, welche Marken haben eine gute Qualität. Es muss ja nicht immer die teuersten Brands sein. Und dann schaue ich, ob es das vielleicht Secondhand gibt etc. Und man kann sich ja damit beschäftigen. Und ich glaube halt auch diese Beschäftigung ist sowas, wie du gesagt hast, dieses Online-Shoppen. Ja. Aber du hast halt dann eher mehr so den Suchmodus. Ich war zum Beispiel letztens wieder auf einem Flohmarkt und habe mir einfach nichts gekauft, weil ich mir nichts gefunden habe. Also ich gehe jetzt auch nicht zu den Flohmärkten mit dem Ziel, ich muss da immer mit was zurückkommen. Und nur weil es billig ist, kaufe ich es nicht sofort. Aber ja, ich finde, da muss man... Ich glaube, was wirklich hilft, ist, sich selbst kennenzulernen, in Therapie zu gehen, wenn man zum Beispiel
Themen... Das ist ein guter Tipp zum Abschluss, geht es einfach in Therapie.
Nein, aber um seinen Selbstwert, weil es hat ja sehr viel mit Selbstwert zu tun. Total. Und den kannst du dir manchmal nicht komplett alleine erarbeiten.
Und man kann sie nicht erkaufen vor allem.
Ja.
Und es gibt immer gute Inputs von anderen, glaube ich, die helfen. Ja, bei mir sind es echt die Bücher. Ich wälze mir dann wirklich teilweise durch irgendwelche Memoiren von Frauen, die ich halt bewundernswert finde und so. Und mir gibt es dann irgendwie total viel. Ich denke mir jetzt, du hast es gesehen, die Marina Abramovic-Bio gelesen und das hat mich irgendwie happier gemacht wie jedes Online-Shopping-Erlebnis der letzten Monate. Und wahrscheinlich auch happier wie jedes Mal Instagram aufmachen.
Ja. Was sagt ihr? Beeinflussen euch diese TikTok und Instagram-Trends? Wie würdet ihr diese ganze, Skinny-Talk, Treadwife-Vibes sehen? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt auf
couchgeflüster.vienna oder natürlich einen Kommentar hinterlassen.
Und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.